Es ist Anfang Januar 2023, muss der 5. gewesen sein oder so. Ich sitze zu dem Zeitpunkt gerade an einem Projekt und seit locker gefühlt 15 Stunden am PC. Eine Facebook-Benachrichtigung für eine Gruppe ploppt auf einmal auf. Normalerweise ignoriere ich sowas. Ich verbringe privat sowieso nur noch ganz wenig Zeit in den sozialen Medien. Aber ich bin müde, mein Kopf ist leer und ich kann auf jeden Fall eine Pause gebrauchen. Also schaue ich drauf. Irgendwas mit einer neuen Airline in Bayern. Mal wieder, denke ich und lege das Handy wieder weg. Im Augenwinkel sehe ich noch irgendwas mit 18-Jähriger. Beachtung schenke ich der Bemerkung nicht und stattdessen widme ich mich wieder der ermüdenden Projektarbeit. Ich konnte noch nicht ahnen, dass dieser Moment meine nächsten Wochen bestimmen wird. Es ist weit nach Mitternacht, als ich an dem Tag den Computer ausmache. Schnell noch ins Bad und dann ab ins Bett. Ja, und im Bett kommt mir dann ein Gedanke. Sag mal, stand da wirklich, dass ein 18-Jähriger eine Airline gründet? Ich lache regelrecht in mich hinein. Clickbait, mit Sicherheit. So ganz lässt mich die Sache dann aber doch nicht los. Ja, mein Handy liegt ja sowieso neben dem Bett und ein bisschen Erheiterung vor dem Einschlafen ist doch auch gar nicht so schlecht. Also flugs Handy in die Hand und ich suche den Post nochmal. Und finde ihn auch. Es ist ein verlinktes Video von RTL und zeigt ein Kind in feinem Anzug und dreckigen Sneakern, das irgendwas über die Gründung einer Airline schwadroniert. Man wollte das US Domestic First Class Produkt in Deutschland etablieren, habe bereits Personal und wolle den Flugbetrieb noch in 2023 mit Embraer 195 E2 aufnehmen. Ja, skeptisch bin ich da ziemlich sofort. Beachtung schenke ich der Sache aber nicht weiter. Irgendwie kommt es dann am nächsten Tag, als ein Kumpel bei mir im Laden ist, zu einem Gespräch, wo ja, wir den Fokus irgendwie da drauf legen. Und so kommt es, dass ich meinem Kumpel davon erzähle. Er fliegt kommerziell und setzt sich schon länger mit Airline-Gründungen auseinander. Ja, dann fällt plötzlich ein Satz, der alles ändert. Mein Kumpel schaut mich an und sagt, das ist ein Scam. Es folgt eine Recherche, die mich und meine Helfer fassungslos zurücklässt. RTL, die Frankfurter Rundschau, Augsburger Allgemeine, das Startup-Portal Brutkasten, T-Online. Das sind nur einige von den Namen, die über einen Typen berichten, der öffentlich und halbwegs transparent Investorengelder sammelt für ein Projekt, das nicht nur von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, sondern dessen unsinniger und irrationaler Aufbau mit wenig Arbeit auch von Branchenfremden binnen Sekunden zu durchschauen ist. Ja, und mit diesem etwas längeren Intro herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash Podcast. Zugegeben einer etwas anderen Folge und vielleicht der wichtigsten Folge, die wir jemals gemacht haben. Heute geht es dabei nicht um einen Absturz von einem Flugzeug, sondern darum, einen Absturz zu verhindern. Und zwar den Absturz eines Projektes, das im besten Fall von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, im schlimmsten Fall aber einen Millionenbetrug darstellen könnte. Zusammen mit der Bild und meinem Team haben wir uns dem Thema Bavarian Airlines angenommen. Die Ergebnisse unserer Recherche hört ihr heute bei Aircrash Podcast. In einer Folge, die wirklich so ganz anders ist. Es gibt genug zwielichtige Gestalten und unehrliche Vögel in der Luftfahrt. Wir wollen heute mal versuchen zu verhindern, dass ein weiterer dazukommt. Wichtig war es uns dabei, bei dieser Recherche fair zu bleiben. Wir sind das ganze Thema so neutral wie möglich angegangen und haben über Wochen nach Hinweisen gesucht, die Bavarian Airlines in irgendeiner Form seriös wirken lassen. Fair ist auch zu betonen, dass nicht alle genannten Medien euphorisch berichteten. Fragezeichen gab es bei einigen. Außerdem muss ich betonen, dass es eine kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die involvierten Personen oder zumindest ein Teil davon wirklich naiv genug sind zu meinen, sie könnten den Airline-Markt auf den Kopf stellen. In dieser Folge wird es daher weniger um die Fliegerei gehen, als um das Außenrum. Spannend wird's trotzdem. Und das ist versprochen. Ja, worum geht's eigentlich? Anfang Januar tauchten aus dem Nichts mehrere Medienberichte über einen Jungunternehmer auf, der mit gerade mal 18 Jahren eine eigene Airline in Deutschland gründen möchte und damit auch schon sehr weit ist. Adem K. heißt der junge Mann. Ein schlanker, junger Typ, der zwar 18 ist, aber eher aussieht wie 16. Er nennt sich selbst Selfmade-Millionär und Unternehmer und behauptet, schon mehrere Firmen gegründet und gewinnbringend verkauft zu haben. Die Berichte sind alle ähnlich, mal eher euphorisch, mal eher skeptisch, aber scheinbar nie wirklich recherchiert. Ein Fernsehinterview gibt es auch, mit RTL. Natürlich mit RTL. Und ich würde einfach mal sagen, das hören wir uns jetzt zusammen mal an. Ich kommentiere das Ganze ein bisschen und damit haben wir dann auch einen ganz guten Überblick über die Ausgangslage.
Eine neue Airline möchte Lufthansa Konkurrenz machen. Herr Karagöz, was genau steckt denn dahinter?
Wir möchten eine Marktergänzung sein. Das bedeutet, wir möchten ein neues Produkt auf den Markt bringen, eine neue Produktklasse in Deutschland, das es so zurzeit noch nicht gibt. Wir möchten das vergleichbar machen mit der Domestic First Class in den amerikanischen Staaten. Das bedeutet, wir möchten einen besseren Service anbieten und ein komplett neues Produkt zu den herkömmlichen Airlines bieten.
Okay. Also, der junge Mann hat schon mal gelernt, was eine Marktergänzung ist. Das finde ich gut. Ein Produkt wie die Domestic First Class in den USA soll es sein. Also Domestic First Class bedeutet so viel wie inländische erste Klasse. Das ist ein Produkt, das es zum Beispiel bei American im Airbus A321 gibt. Und das auf folgenden Strecken. Los Angeles, New York, Los Angeles, Boston und San Francisco, New York. Alles Flüge, die im Schnitt 5,5 Stunden dauern. Hamburg, München dauert 1 Stunde 20 Minuten. Das behalten wir jetzt an der Stelle bitte mal im Hinterkopf. Ähnliche Produkte bieten auch JetBlue mit der Mint Suite und United mit der wirklich grandiosen Polaris Business Class an. Alle haben gemeinsam, dass sie auf Strecken ab rund 5 Stunden eingesetzt werden. Jetzt seien wir an der Stelle aber mal fair und unterstellen, dass er die normalen First-Class-Bestuhlungen in den USA meint, wie zum Beispiel Delta One. Diese Produkte sind allerdings ein Trick. Denn Delta fliegt zum Beispiel im A220 eine Dreiklassenbestuhlung mit Delta One, Delta Comfort Plus und Main Cabin. Realistisch gesehen sind es Business Class, Economy Plus und Economy. Mit einer First Class hat das auch in den USA auf kürzeren Strecken nichts zu tun. Ja, warum ist das wichtig? Ganz einfach. Lufthansa und Austrian zum Beispiel bieten ähnliche Bestuhlungskonzepte an. Ja, die Sitze sind in den USA ein wenig breiter, aber die Business Class im Lufthansa A319 zum Beispiel lässt den Mittelsitz frei und kommt damit praktisch auf noch breitere Sitze, kann die Maschine aber flexibel und schnell als Full Eco-Maschine einsetzen. Aber das wird ja sicherlich nicht der einzige Punkt sein. Wie unterscheidet sich denn Bavarian von anderen Airlines? Was ein Glück, dass RTL auch das gefragt hat.
Sie haben ja gerade herkömmliche Airlines angesprochen. Wo sind dann da die großen Unterschiede zum Beispiel zu Lufthansa?
Wir möchten einen höheren Sitzkomfort genauso wie Service anbieten. Das bedeutet besseres Essen sowie breitere Sitze in der Business Class in einer 1-1-Bestuhlung statt einer 3-3 oder 3-2-Bestuhlung und in der Economy in einer 2-2-Bestuhlung.
Besserer Service und besseres Essen ist auf jeden Fall was, was der Branche gut tut. Sicherlich nicht ganz einfach umzusetzen, aber mit der richtigen Motivation auf jeden Fall machbar. Bei der Bestuhlung wird es dann allerdings lächerlich. Wir kommen gleich noch zu den geflogenen Typen, aber so viel sei vorweggenommen. Was anderes als 2 plus 2 geht da nicht. Also 2 plus 2 bedeutet, dass in einer Reihe links vom Gang 2 und rechts vom Gang 2 Sitze sind. Weder 3-2 noch 3 plus 3 sind technisch in irgendeiner Form möglich. Und 1 und 1 in der Business Class ist hier ebenfalls Standard, wenn echte Sitze verbaut werden. Man muss aber auch sagen, dass der liebe Adem hier wirklich einen Punkt hat. Diese Bestuhlung gibt es in Europa so nämlich zumindest aktuell nicht.
Jetzt haben Sie große Ambitionen. Wie genau sehen die denn aus? Also mit welcher Flotte wollen Sie denn da überhaupt an den Start gehen?
Wir planen eine Flotte von 12 Embraer E195 E2 Flugzeugen. Die sind sehr effizient, genauso wie sehr klimafreundlich. Und wir möchten auch ein Ziel auf Sustainability setzen.
Ein bisschen modernes Flugzeug und ganz wichtig, ganz, ganz viel Nachhaltigkeit. Marketing-Sprech Deluxe und in diesem Fall sogar treffend. Die 195 E2 ist ein absoluter Prima-Flieger aus Brasilien, günstig, sparsam und ergo natürlich auch effizient. Und davon gleich 12 Stück. Wow. Ja, wenn nur nicht das Beschaffen vor der Traumerfüllung stehen würde. Aber dazu auch später auf jeden Fall noch mehr.
Ja, Sie haben große Pläne mit der Gründung einer Fluggesellschaft. Wie genau wollen Sie die finanzieren?
Wir finanzieren die mit großen Investoren und Venture Capitals. Wir sind auch im steten Kontakt mit Investoren. Es ist sehr günstig für die Investoren zu investieren zurzeit, da wir Analysen erstellt haben, die auch geprüft worden sind und zum Entschluss gekommen sind, dass wir profitabel wären, selbst bei einem geringeren Preis als die Konkurrenz.
Günstige Investments. Venture Capital. Klingt ja spannend. Venture Capital bedeutet frei übersetzt Hochrisikokapital. Also genauer gesagt Geld von waghalsigen reichen Draufgängern, die viel Kohle in mehrere Projekte mit dem Potenzial groß zu werden schütten und dann hoffen, dass von 10 wenigstens 2 nicht sofort pleite gehen und im absoluten Idealfall 1 ein wirklich großer Wurf ist. Der kompensiert dann die Investments in allem anderen und unterm Strich bleibt dann ein Verdienst, auch wenn man vorher eine ganze Menge Geld weggeschmissen hat. Auch das ist ein Thema, auf das ich später nochmal ein bisschen detaillierter eingehe. Was ich jetzt hier nicht ganz verstehe, ist, ob er es meint, dass es günstig ist, in diese Airline zu investieren oder ob es allgemein ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. Ja, ich kann es nicht wirklich deuten, aber es ist auch relativ egal wie, weil so wirklich richtig ist das alles nicht.
Wo genau unterscheiden Sie sich denn beim Preis im Vergleich auch zu anderen Airlines?
Wir werden wahrscheinlich den gleichen Preis wie anderen herkömmlichen traditionellen Airlines besitzen, in der Business Class sowie in der Economy Class.
Wow, spannend, oder? Alles, was bei anderen weggespart wird, wieder anbieten und dabei auch noch den gleichen Preis haben und das in einem Markt, der regelmäßig finanziell unterstützt werden muss und in dem rote Zahlen eher die Regel als die Ausnahme sind. Naja. Das ist auf jeden Fall mal ein mutiges Statement.
Ja, die Gründung von einer neuen Airline stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor. Was sind denn da die größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung ist zurzeit, die AOC-Lizenz zu erwerben, das Luftfahrtbetreiberverkehrszeugnis vom Luftfahrtbundesamt, um unsere Airline operieren zu können.
Jetzt haben
Jo. Das AOC, der heilige Gral der kommerziellen Fliegerei. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt irgendein Dokument in deutscher Sprache gibt, das schwerer und aufwendiger zu erlangen ist, als die Erlaubnis vom Luftfahrtbundesamt, einen kommerziellen Passagierluftfahrtbetrieb zu betreiben. Und glaubt mir, dazu gibt es eine ganze Menge zu sagen. Dazu aber auch, wie bei allen anderen Punkten, später auf jeden Fall nochmal mehr.
Wir haben ja viele Branchen auch mit dem Thema Fachkräftemangel zu kämpfen, gerade auch beim Bodenpersonal, beim Thema Piloten. Wie können Sie denn da jetzt Personal gewinnen oder haben Sie bereits Personal?
Wir haben bereits Personal und fangen jetzt schon an, Personal auch einzustellen, sodass wir gewährleisten können, dass wir bei Start auch genügend Personal haben.
Geil, ich wollte mich ja direkt bewerben. Allerdings sucht Bavarian leider ausschließlich Kabinenpersonal und Piloten. Da scheinen sie den kompletten operativen Apparat, aber ja logischerweise, der ja logischerweise vor der Fliegerei steht, irgendwie schon zu haben. Ich frage mich wie. Ich konnte keine einzige Stellenausschreibung finden. Auch dazu im Laufe der Folge noch mehr.
Sie haben gerade den Start angesprochen. Wann genau ist denn da die Deadline? Wann soll es richtig losgehen?
Wir planen den Flugstart Q3 23 bis Q4 23, also Herbst oder Winter. Das ist aber basierend darauf, wie schnell wir die Lizenz erhalten.
Uiuiuiuiuiui. Und die Flieger sind dann auf Abruf sofort da und ihr plant ein AOC in einem halben bis ganzen Jahr zu bekommen. Optimistisch? Naiv? Naja, die Übergänge sind ja manchmal fließend.
Sie sind ja noch sehr jung. Wie kommt man denn da auf die Idee, eine Fluggesellschaft zu gründen?
Ich war auf einem Business-Class-Flug mit einer relativ bekannten Airline. Dort bin ich dann eingestiegen und ich habe gesehen, wie schlecht der Service und auch der Sitzkomfort war. Da dachte ich mir, das könnte ich sicher besser stemmen.
Große Pläne also. Vielen Dank für das Gespräch. Adem Karagöz.
Ja, soweit erstmal zu dem einzigen deutschsprachigen Interview mit dem Junggründer. Was bei mir da in erster Linie bleibt, sind ganz, ganz, ganz viele offene Fragen. Ich habe dieses Interview mit mehreren Leuten, die in den unterschiedlichsten Bereichen der Luftfahrt tätig sind, besprochen. Alle sind sich einig, das funktioniert nicht. Nee, mehr noch, es kann einfach nicht funktionieren. Der gute Freund von mir, mit dem ich mich als erstes darüber unterhalten habe, hat dann mal unsere Erkenntnisse, die nur auf dieses Interview und unserem Branchenwissen beruhen, sozusagen, per Mail an die Bild-Zeitung gesendet. Und ja, was soll ich sagen? Relativ schnell hat ein Telefon geklingelt. Und dann hat auch noch ein zweites Mal ein Telefon geklingelt. Ja, und auf einmal haben wir irgendwie mit der Bild zusammen recherchiert. Übrigens veröffentlicht diese an dem Erscheinungstag dieser Folge auch einen Artikel zu dem Thema. Das ist auch der Grund, warum die Folge untertägig kommt und nicht wie sonst mitten in der Nacht, sondern wir mussten uns da ein bisschen abstimmen. Das sollte alles ein bisschen parallel laufen. Der Bild-Artikel ist sichergestellt schon online bei bild.de, wenn ihr diese Folge als erstes hört. Wenn ihr sie direkt am 20. hört, morgen am 21. Februar kommt auch ein gedruckter Artikel zu dem Ganzen in der Bild-Zeitung. Jetzt fragt sich der ein oder andere, der diesen Podcast schon länger hört, warum ausgerechnet ich ausgerechnet mit der Bild-Zeitung zusammenarbeitet. Muss ich jetzt aber sagen, das ist für mich relativ einfach. Neben einer guten Reichweite hat die Bild absolut ein grandioses Netzwerk und ja, trifft bei Nachfragen auf ein viel größeres Gehör als so ein kleiner, spezialisierter Podcast, wie wir das sind. Ich muss im Nachgang jetzt auch ehrlich meine Lanze brechen und sagen, dass die Zusammenarbeit super angenehm war und auch ernsthaft Freude gemacht hat. Meine Einstellung zum Umgang der Medien mit Flugunfällen ändert das natürlich nicht. Aber mal gucken, vielleicht kann man da ja in Zukunft ein bisschen was Fundierteres auf die Beine stellen. Wir sind ja positiv optimistisch und gucken einfach mal, was da noch so passiert. Ja, auf jeden Fall saßen wir da nun da, mein Team und ich, mit einer Anfangsthese und wirklich, wirklich vielen Fragezeichen in den Augen. Wie um Himmels Willen fängt man sowas jetzt am besten an? Kleiner Spoiler an der Stelle. Unser Anfangsverdacht war ganz klar, dass hier ein paar möchtegern junge Unternehmer auf den Startup-Hype-Train aufspringen wollen und damit den schnellen Euro machen. Ich kann jetzt schon sagen, das Ganze ist so ein bisschen komplizierter. Aber an der Stelle einmal von vorne. Zunächst ging der Weg natürlich über den Gründer selbst, Adem Karagöz. Über ihn findet man im Internet viel, also wirklich viel. 5 Instagram-Profile, vom Model über Fotograf bis hin zum Unternehmer. Es gibt LinkedIn-Profile en masse und auch bei Facebook unzählige Profile. Adem ist 2004 geboren. Über seine Herkunft gibt es unterschiedliche Angaben. So schreibt zum Beispiel der britische Branchendienst Aerotime, er sei Schweizer Staatsbürger mit estonischen Wurzeln. Wir wissen aber verbindlich, dass er in Moers wohnt, seine Jugend auch dort verbracht hat und neben den estonischen mindestens auch türkische Wurzeln hat. Auf jeden Fall können wir sagen, dass es eine Sache gibt, die Adem besonders gerne macht, und das ist Firmen gründen. Oder zumindest so zu tun, als würde er Firmen gründen. In seinem Portfolio sind unter anderem die angeblich 2021 gegründete Extoro AG, ein Risikobewertungsunternehmen, das unter anderem mit mehreren großen Kreditkartenanbietern zusammenarbeitet. Ich habe die alle angeschrieben. Ich habe teilweise unter der Hand Antworten bekommen. Ich habe teilweise richtige Antworten bekommen. Auf jeden Fall haben sie alle gesagt, nö, wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Es gibt die Firma Galactic Origin, ein Unternehmen, das angeblich Satelliten bauen lässt und diese zur Sicherung einer eigenen Kryptowährung ins All schießt. Passend dazu gibt es dann auch direkt noch die Firma Overvex, die irgendwie den Baufortschritt dieser Satelliten kontrolliert. Ich mach's kurz, das gibt's alles überhaupt nicht, es ist eine reine Fantasiererei. Wir sind gestolpert über die HXG Financial, eine Firma, deren Sinn mir nicht ganz klar wurde. Und dann gab es noch die Firma Block Origin, die Aktien in Kryptowährung organisieren wollen. Hinter letzterer steht dann die IBG Finanzgesellschaft MBH, die eines mit allen anderen eben genannten Firmen gemeinsam hat. Außer einem schlechten Internetauftritt mit hanebüchend hohen Zahlen um sich wirft, gibt sie einfach nicht. Weder Handelsregistereinträge noch ordentliche Ansprechpartner oder Kontakte. Und das haben wir alles bei jeder einzelnen Firma geprüft. Alle sind bei Wix, einem Homepage-Baukasten, gehostet. Die meisten Firmen in der Adresse in Berlin unter den Linden 24. Praktischerweise ist das eine Adresse, an der man sogenannte virtuelle Büros anmieten kann. Früher hätte man da auch einfach Briefkastenfirma dazu gesagt. Jeder einzelne der zugehörigen Homepages gibt sich als Kapitalgesellschaft aus, ohne in irgendeinem Handelsregister zu finden zu sein. Besonders schön dabei, Block Origin ist unter www.thetopg.de zu erreichen. Wenn man jetzt bei dieser Adresse das .de wegmacht und ein .com hinten dran setzt, führt das zu einer aktuell mal mindestens in Verruf geratenen Institution, nämlich der Hustlers University von dem berüchtigten Andrew Tate. Eins kann man übrigens bei allen diesen Seiten, ein Kontaktformular ausfüllen, um zu investieren. Und da wird es halt schon das erste Mal komisch, wenn eine Seite Investments anbietet und die Firma dabei gar nicht existiert, aber gleichzeitig mit hohen Umsätzen um sich wirft, dann kennt man das meiner Meinung nach eigentlich eher aus der Nigeria-Connection. Aber gut, wir haben auch eingetragene Firmen gefunden. Die A&K Immobilien Limited und die Bavarian Airlines Limited. Beide sitzen in London, beide an einer Adresse, an der es, wer hätte es gedacht, virtuelle Büros zu mieten gibt. Die A&K Immobilien hat dabei ein Stammkapital von sage und schreibe einem britischen Pfund. Die Bavarian Airlines ursprünglich 10.000 britische Pfund, diese wurde aber jüngst um 25.000 Schweizer Franken erhöht. Das alles sind übrigens Sachen, die öffentlich einsehbar sind. Die Werte habe ich aus den entsprechenden Pflichtveröffentlichungen in Großbritannien, kann sich da jeder angucken. Ja, der Bavarian Airlines Gründer Adam Karagöz ist bei Instagram trotz der vielen Profile auf jeden Fall sehr aktiv. Allerdings ausschließlich auf dem eigens für Bavarian erstellten Profil. Dieses ist an sich schon mal spannend. Kein einziger Beitrag bis heute, aber 32.000 Follower und Stories. Wirklich viele Stories. Es wird schnell klar, dass 30.000 der 32.000 Follower erkauft sein dürften. Zumindest ist die Anzahl der Follower mit wirren Usernamen und leeren Profilen auffallend hoch. Wenn man jetzt, ich habe ja eine ganze Zeit lang im Social-Media-Bereich gearbeitet, es gibt diverse Indikatoren, wie man erkennen kann, ob eine Seite Follower gekauft hat. Und Namen wie, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, Willi123, die dann ein offensichtlich geklautes Profilbild und keine Beiträge haben. Das ist so ein typisches Indiz, wenn sowas sehr häufig auftaucht, ist es ein klares Indiz dafür, dass Follower gekauft wurden. Und genau das ist hier der Fall. Ja, die Stories, die haben wir uns natürlich trotzdem angeschaut. Und zwar alle gespeicherten, sowie die, die seit Anfang unserer Recherche im Januar gepostet wurden. Da gab es dann unzählige Flüge von Düsseldorf aus. Oft nach Frankfurt, viel nach München, einmal nach Hamburg und zuletzt zweimal nach Malta. Auch aus den Zielregionen wurde dann gepostet. Mal wichtige Business-Meetings, mal lecker Essen. Auffallend ist dabei, dass die meisten Stories an öffentlich zugänglichen Plätzen aufgenommen wurden. So wurde zum Beispiel eine Story mit der Unterschrift Back to Business Creditwire AG vor 19 Wochen in Düsseldorf aufgenommen. Das Ganze in einem fancy Bürogebäude am Medienhafen mit Blick auf den Fernsehturm. Sauteure Adresse auf jeden Fall. Aber Problem? Es handelt sich bei dem Gebäude um die WDR-Zentrale. Das Bild selbst ist aus einer Galerie im Foyer gemacht, die ganztägig öffentlich zugänglich ist. Also wir sind da hingefahren und haben das einfach nachgestellt. Ja, da kann einfach jeder hin. Das ist nicht in irgendeinem super fancy Büro, sondern einfach in einer Galerie, die halt hinter einer großen Glasscheibe ist. Und das ist ein Muster, das sich so ziemlich durch alle Stories zieht. Also es gibt schon hier und da mal was aus dem Besprechungsraum oder so, aber in der Regel sind das alles Sachen, wo sich sehr, sehr leicht nachstellen lässt, wo sie denn letzten Endes gemacht wurden. Ja, eine von den Stories ist auch ein Repost eines bekannten Frankfurter Immobilienmaklers zur Beurkundung einer 3-Millionen-Euro-Wohnung im Frankfurter Nobelbauprojekt The Four. Das ist ein Bau, der aus insgesamt 4 super luxuriösen Wohntürmen besteht. Eine Verlinkung zu Adam gibt es in dieser Story nicht. Sie ist ein reines Repost. Wir wissen mittlerweile, dass es zumindest tatsächlich die Beurkundung zu dieser Wohnung gibt. Da wird es dann natürlich halt ganz, ganz kritisch, ob da Geld geflossen ist oder nicht. Das kann man nicht sagen. Das ja, wäre jetzt auch zu privat an der Stelle. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, wie Adam wirklich wohnt. Bei unseren Recherchen taucht immer wieder eine Adresse in Moers auf. Nach einer seiner Rückreisen aus Frankfurt haben wir uns dann kurzerhand, also er postet ja immer live, wenn er am Flughafen ist, natürlich super praktisch, Ja, dann haben wir uns hier ins Auto gesetzt, in Krefeld, und sind kurzerhand nach Moers gefahren. Und wollten einfach mal gucken, ob er nicht zufälligerweise dort ankommt. Und dann kann sie es echt nicht ausdenken. Wir fahren auf die A57 und fahren hinter einen Mercedes-Kombi, so Baujahr 2006 rum, und fahren im Munterwiss genau zu dieser Adresse hinterher. Es war tatsächlich Adam, der von seinem Vater abgeholt wurde. Und ja, der Jungunternehmer und Selfmade-Millionär wohnt zumindest hier im Großraum Düsseldorf bei seinen Eltern in einer beschaulichen Wohnung im bürgerlichen Mischviertel aus Industrie und Wohnraum in Moers. Unten ein Autohaus, oben eine kleinere Wohnung. Das ist sicherlich gemütlich, passt aber für mich nicht so recht zu einem millionenschweren Unternehmer. Kurzum kann man an der Stelle einfach mal zusammenfassen: Alle Unternehmungen von Adam Karagöz vor Bavarian Airlines lassen sich mit halbwegs wenig Aufwand als nicht echt bezeichnen. Und das kann man auch so sagen, weil das ist einfach beweisbar. Und apropos beweisbar, an der Stelle mal ein kleiner Hinweis zum Thema Quellen. Da zu dem Thema gleichzeitig mit dieser Folge der Bericht in der Bild erscheint, gehen wir davon aus, dass unsere Quellen im Internet demnächst verschwunden sind. Wir haben daher alles dokumentiert, gescreenshottet und feinsäuberlich in einer Quellensammlung zusammengefasst. Einfach nur, um unsere Arbeit sauber zu dokumentieren. Sollten sich allerdings Behörden dafür interessieren, geben wir die Unterlagen natürlich sehr gerne weiter. Übrigens zeigt der auf bild.de erschienene Artikel das Firmengeflecht auch nochmal in einer viel, viel detaillierteren Zusammenfassung, als ich das jetzt gemacht habe. Für die, die es interessiert, schaut da mal rein. Da kommen dann auch noch mehr Ungereimtheiten wie nicht existente Geschäftsführer auf Stockfotobasis heraus. Wir wollen uns aber natürlich jetzt eher mit der Luftfahrt befassen. Und deshalb kommen wir doch jetzt auch mal im Detail zur Causa Bavarian Airlines und damit zurück zu unserer geliebten Luftfahrt. Ja, Adam hat ja selbst zugegeben, dass die größte Aufgabe die Erlangung des AOC ist. Ich kann euch sagen, hier fällt die ganze Geschichte halt direkt schon in sich zusammen. Das Luftfahrtbundesamt hat gegenüber mehreren Presseportalen bestätigt, dass ein förmlicher Antrag auf Verteilung eines AOC vorliegt. Der liegt allerdings schon vor. Wenn ich jetzt hingehe und einen Brief ans Luftfahrtbundesamt schreibe, diesen Bogen zur Beantragung eines AOCs so halbwegs ausgefüllt dahin schicke und mich dann zurücklehne. Das Luftfahrtbundesamt selbst hat Karagöz mittlerweile zum Nachreichen von Unterlagen aufgefordert und dafür eine Frist von 6 Monaten gesetzt. Ich erkläre da jetzt mal kurz, was da jetzt gemacht werden muss oder müsste, vielmehr. Also AOC steht für Air Operator Certificate und ist im Prinzip die staatliche Genehmigung, einen kommerziellen Luftfahrtdienst zu betreiben. Ich habe es eingangs der Folge schon gesagt, dieses Stück Papier dürfte zumindest, wenn es in Deutschland beantragt wird, das schwierigst zu erhaltene Papier der Menschheitsgeschichte sein. Die Anforderungen sind wirklich unglaublich hoch. Und mit unglaublich meine ich unglaublich. Wir schauen uns das jetzt in Bezug auf Bavarian Airlines einmal an. Neben unzähligen operativen Anforderungen wie der Erstellung eines Betriebshandbuchs, der Einstellung bestimmter Management-Positionen und dem detaillierten Aufstellen eines Businessplans gibt es finanzielle Hürden, die so hoch sind, dass sie ohne Unsummen von Fremdgeld einfach nicht zu stemmen sind. Bevor wir zum Geld kommen, ganz kurz noch Thema Management-Positionen. Es muss zum Beispiel ein Cargo-Manager eingestellt werden. Das sind hochgradig ausgebildete Leute, die im Prinzip für die kontinuierliche Wartung der Flugzeuge verantwortlich sind. Die gibt's nicht wie Sand am Meer, die findest du nicht an jeder Ecke. Und wenn jemand diese Ausbildung und diese Berechtigung für diesen Beruf hat, dann hat er in der Regel auch einen Job. Ja? Und der wird schon ziemlich gut bezahlt sein. Also da ist schon mal das erste Problem. Ja? Es gibt Probleme wie Versicherungen und so weiter. Das könnte man jetzt endlos fortführen. Brauchen wir aber gar nicht, weil es gibt ja das Thema Geld. Das Luftfahrtbundesamt hat ein 7-seitiges Merkblatt für Luftfahrtunternehmen veröffentlicht, in dem sie die wichtigsten Informationen zu den Anforderungen an neues AOC einfach mal zusammengefasst haben. Und da gibt es 2 Knackpunkte, die meiner festen Überzeugung nach nicht überwindbar sind. Erstens den Nachweis, dass das Unternehmen seine tatsächlichen und möglichen Verpflichtungen während eines Zeitraums von 24 Monaten nach Aufnahme des Flugbetriebs jederzeit nachkommen kann. Und zweitens den Nachweis, dass es in den ersten 3 Monaten nach Aufnahme des Flugbetriebs ohne Betriebseinkommen auskommen kann. Auf Deutsch heißt es mehr oder weniger, dass das Unternehmen quasi die Geldmittel für den Betrieb in den ersten 3 Monaten an liquide zur Verfügung haben muss und in den ersten 24 Monaten so kalkulieren muss, dass der Betrieb gesichert ist. Eine Märchenrechnung mit vollbesetzten Flugzeugen und Routen akzeptiert das Luftfahrtbundesamt dabei einfach nicht. So, jetzt wissen wir ja über Bavarian Airlines ein bisschen was. Man möchte also mit 12 geleasten Embraer 195 E2 starten und diese sollen 60 Routen am Tag bedienen. Allein mit diesen Zahlen kann man eine grobe Schätzung aufstellen, die reicht, um einen ganz, ganz ungefähren Betrag zu bekommen, der liquide für so ein Vorhaben vorhanden sein muss. Ich habe jetzt bei dieser Kalkulation extrem zugunsten von Bavarian gerechnet und wichtige Unternehmensbereiche wie zum Beispiel Marketing einfach komplett außen vor gelassen. Rein für den Flugbetrieb, Wartung, Personal und Leasingraten fallen so gerechnet in den ersten 3 Monaten mal locker 420 Millionen Euro an. Und das ist, ich betone es nochmal, optimistisch gerechnet. Die benötigte Liquidität in den ersten 24 Monaten beträgt 1,6 Milliarden Euro. Auch wieder nach dieser Rechnung. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass Adam Karagöz eine halbe Milliarde auf dem Konto haben muss, aber er muss Zugriff auf diese haben und zwar besichert. Banken scheiden für große Teile dieses Betrags als Besicherer aus. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die Finanz- und Luftfahrtwelt nachvollziehbarerweise nicht die allerbesten Freunde sind. Und hier ist es jetzt noch zusätzlich so, dass es einfach keine Substanz gibt, die als Sicherheit an die Bank gegeben werden kann. Ja? Man kann ja nicht mal die Flugzeuge besichern, da diese geleast werden sollen. Bleiben am Ende des Tages also Hochrisikoinvestoren, Venture Capitals und Co. Damit ich von denen eine halbe Milliarde zusammenbekomme, brauche ich selbst bei einer Einzelinvestition von 10 Millionen Euro 500 Investoren. Klar, für diverse Tech-Startups wurden in der Vergangenheit schon öfters solche Beträge eingesammelt und auch da waren welche dabei, die sang- und klanglos gescheitert sind. Aber all diese Unternehmen haben halt eins gemeinsam. Sie haben irgendeine Form der Innovation angeboten. Und das ist bei Bavarian Airlines einfach nicht der Fall. Im Gegenteil. Neue Fluggesellschaften haben in Deutschland ja leider eine traurige Geschichte. Viele sind gekommen, viele sind gegangen. Geblieben sind in den letzten Jahren eigentlich gar keine. Also zumindest nicht im kommerziellen Passagierbetrieb. Natürlich ist eine bessere Business Class und besserer Service wünschenswert, aber diese Rechnung ist halt einfach ohne den Wirt gemacht. Auf jeden Reisenden, der bereit ist, einen solchen Mehrwert zu bezahlen, kommen 10 Reisende, die das nicht wollen oder können. Geiz ist geil, herrscht nach wie vor und die aktuelle Inflation wird da ihr Übriges zu tun. Das Ausfallrisiko würde ich jetzt einfach mal bei weit über 90% beziffern und das ist auch Risikoinvestoren zu viel. Und ganz ehrlich, wenn Herr Karagöz im Interview sagt, wir werden den gleichen Preis wie eine Lufthansa bei einem besseren Service anbieten können, dann hast du einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja? Diese Einsparungen, die der Luftfahrt seit Jahren zugrunde liegen, natürlich schreibt die Lufthansa in guten Jahren Millionengewinne. Natürlich ist auch die Herangehensweise der Betriebsoptimierung von großen Airlines fraglich. Aber wie oft brauchen die denn frisches Geld vom Staat? Ja, das wird dann später wieder zurückbezahlt, keine Frage. Aber wir sprechen von etablierten Airlines und da funktioniert es schon nicht richtig, trotz Einsparungen. Wie soll das denn bitte bei einer neuen Airline gehen? Das ist einfach nicht drin. Also haben wir die Möglichkeit der Finanzierung auf jeden Fall auch erstmal ausgeschlossen. Bleibt dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass es ein paar wenige wirklich Superreiche gibt, die an Adams Vorhaben glauben und das Ganze abdecken. In seinem Umfeld sind wir wirklich damit schnell durch. Da gibt's niemanden. Wir haben uns das angeguckt, wir haben uns seine Familienverhältnisse angeguckt, seine, so es sie denn gibt, Freundesverhältnisse und so weiter. Da gibt's niemanden, der auch nur ansatzweise in diesem Bereich unterwegs ist. Allerdings haben wir in den letzten Wochen auch ein ganzes Netzwerk an teils wirklich einflussreichen Personen ausgemacht, die Adam unterstützen könnten. Ganz großes Könnten an der Stelle. Ich bin kein Freund des Konjunktivs, aber hier ist er angebracht. Ja, so gab es zum Beispiel vor wenigen Wochen in Hamburg ein augenscheinliches Geschäftsessen mit Udo Gartenbach. Das ist ein Redakteur bei Pokerfirma, der übrigens einen hervorragend lustigen und witzigen Schreibstil hat. Es war dabei der mit Gartenbach eng verbundene Michael zu Lampel, der unter anderem in Führungspositionen bei PokerStars, Betson und PokerHeaven tätig ist und war. Und außerdem mit Players World eine eigene Firma auch in dem Bereich betreibt. Und dann war da noch Alexander Lohmann und Anja Zimmermann, beide mit dem Unternehmen Newcom Global verbunden, dessen Geschäftszweck es vereinfacht gesagt ist, Stories zu machen, wo keine sind. Oder ein bisschen freundlicher ausgedrückt, eben dafür zu sorgen, dass junge Unternehmen in den Medien erscheinen. Ich konnte diese Verbindung Pokermenschen, Luftfahrt nicht ganz stellen. Das ist aber auch was, was sich durch diese gesamte Causa Bavarian Airlines stellt. Also es tauchen immer wieder irgendwelche Menschen auf, die es augenscheinlich zu was gebracht haben, aber halt im völlig falschen Bereich. Und das ist halt in einem Bereich, in dem es wirklich Expertise braucht, schwierig. Und ich glaube auch, dass selbst ein ehemaliger Geschäftsführer von PokerStars nicht diese Geldmittel aufbringen kann. Da würde doch irgendwas gewaltig schieflaufen. Diese Zusammensetzung mit diesen Menschen, mit wem er da essen war und so weiter, die haben wir übrigens nicht über irgendwelche Verlinkungen, sondern wirklich durch stundenlange Kleinarbeit, Recherche, Gesichtsvergleiche, mit Leuten gesprochen, die sich in Hamburg auskennen und so weiter. Darüber haben wir das herausgefunden. Adam ist nämlich wirklich sehr bemüht, nach außen sehr, sehr wichtig zu wirken, gleichzeitig seine Kontakte zu verbergen oder zumindest mal nicht preiszugeben. Also keine dieser Personen war in den Post dazu verlinkt. Wir haben sie tatsächlich identifiziert, sozusagen. Wie schon gesagt, also ob diese Menschen über genug Kontakte verfügen, um derartiges Kapital für so ein waghalsiges Projekt auf die Beine zu stellen, darf mit Sicherheit bezweifelt werden. Michael zu Lampel sei aber noch erwähnt, hat gute Kontakte nach Malta. Und wir reisen in dieser Folge auch noch nach Malta. Gleich mehr dazu. Vorher soll es nochmal um die eigentliche Firma Bavarian Airlines gehen. Diese firmiert in zwei Unternehmen. Die Bavarian Airlines Limited in London und die Bavarian Airlines GmbH in Gründung in München. Beide Firmen sind natürlich mal wieder an Adressen ansässig, die virtuelle Firmenadressen anbieten. Spannend ist aber die GmbH noch aus einem ganz anderen Grund. Diese befand sich nämlich schon bei meinem ersten Abruf der Bavarian Homepage am 6.01.2023 in Gründung und ist heute 6,5 Wochen später immer noch in Gründung. Bereits am 6. Januar stand auf der Homepage Antrag beim Amtsgericht Darmstadt eingereicht. Heute steht da Weiterleitung zum Amtsgericht München erfolgt. Warum der Antrag überhaupt in Darmstadt gestellt wurde, entzieht sich jetzt vollständig meiner Kenntnis. Aber selbst mit einer Weiterleitung ist das einfach zu lange. Wenn der Antrag wirklich eingereicht wurde, ist dies durch den Notar erfolgt. Der wiederum macht es erst, wenn das Stammkapital eingezahlt ist und alle rechtlichen Voraussetzungen für die Eintragung der Gesellschaft bestehen. Notare, kann man mit Sicherheit behaupten, sind die genauesten Juristen überhaupt und genießen einen entsprechenden Ruf bei Gericht. Dementsprechend werden solche Anträge auch relativ zügig durchgearbeitet. Natürlich kann es jetzt in dieser komplizierten Konstellation etwas länger dauern und mit Sicherheit werden in München auch mehr GmbHs beantragt als in Krefeld. Aber erlaubt mir trotzdem mal folgenden Vergleich. Meine eigene Firma wurde als UG, also die kleine Form der GmbH, gegründet. Dieser Prozess hat trotz einer erforderlichen Klärung von Namensrechten ziemlich genau 14 Tage gedauert. Und zwar vom Erstgespräch beim Notar bis zum Eintrag und der damit verbundenen Handelsregisternummer. Die Umfirmierung in eine GmbH im vergangenen Dezember hat 7 Tage gedauert. Und das wohlgemerkt zwischen den Jahren. Jetzt rechnen wir mal im Zweifel für Adem, dass es hier auch namenstechnische Hürden gab. Immerhin war der erste Name im Impressum noch Bayerische Fluggesellschaft MbH in Gründung. Aber selbst dann ist es einfach zu lange. Also keine GmbH-Eintragung in Deutschland dauert 6,5 Wochen. Ich weiß, dass wir Behörden Schluderland Nummer 1 sind, aber so lange dauert das nicht. Ja? Eine Grundvoraussetzung für die Gründung einer GmbH ist, dass das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro oder mehr mindestens zur Hälfte nachweislich auf ein Firmenkonto eingezahlt ist. Allgemein und natürlich ohne Bezug auf Bavarian Airlines gesagt, stellt das natürlich ein Problem dar, wenn man das Geld einfach nicht hat. Ein weiteres Problem mit der GmbH-Gründung ist übrigens die Haftung. Solange sich eine GmbH in Gründung befindet, haften die Gesellschafter persönlich und in voller Höhe für Rechtsgeschäfte dieser Firma. Das bedeutet für den Herrn Karagöz, dass die ihm mittlerweile wahrscheinlich zugestellte Abmahnung mit Unterlassungserklärung in Bezug auf Impressumspflichten voll auf seine Mütze geht. Warum diese Abmahnung? Naja, in erster Linie, um eine Reaktion zu provozieren, aber auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass die ersten Versuche in Sachen Impressum einfach Quatsch waren. Da wurde zum Beispiel von einem Vorstand gesprochen, den gibt es bei einer GmbH nicht, den kann es auch bei einer GmbH nicht geben. Auch die Datenschutzklausel ist mehr als dürftig. In dieser ist heute noch in Teilen der Mustertext von Wix zu finden, blöderweise auch inklusive den Erklärungen dazu, wie man denn so eine Datenschutzerklärung ordentlich verfasst. Also ein bisschen peinlich ist das schon, mein lieber Herr Karagöz. Eigentlich könnte man jetzt an der Stelle den Sack auch zumachen und sagen, das ist alles ein riesengroßer Quatsch. Allerdings fehlt mir da noch das Motiv. Und ich kann verraten, es wird noch dubioser. Belegen können wir das Motiv aber am Ende nicht. Meinung habe ich trotzdem dazu, kommt im Fazit. Vorm Fazit geht es aber jetzt erst nochmal schnell nach Malta. Malta, das innereuropäische Steuerparadies im Mittelmeer, hat eine lange Tradition in der Luftfahrt. Nicht zuletzt fliegen große Airlines wie zum Beispiel das Ryanair-Derivat, Malta Air und Corendon mit einem AOC von dieser wunderschönen Insel. Ja, das hat Adam scheinbar auch gemerkt und dort letzte Woche seinen groß bei Instagram angekündigten Bavarian Airlines-Gipfel abgehalten. Und was haben wir versucht, uns da reinzuschleichen? Wir haben es wirklich ernsthaft versucht. Ich war wirklich bereit, 2 Tickets nach Malta zu buchen und dahin zu fliegen. Ja, leider sind unsere Versuche allerdings erfolglos geblieben. Weder wir noch die Bild haben es geschafft, eine Einladung zu erhalten. Daher wissen wir auch wenig darüber, um was es bei dem Gipfel letztendlich ging. Aber sicher ist, dass er im Hilton Malta tatsächlich stattfand. Im kleinsten verfügbaren Tagungsraum für maximal 20 Personen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Grund ist, warum wir nicht dahin eingeladen wurden. Naja, in diesem Zuge tauchte dann auf jeden Fall auch ein neuer Player im Bavarian Airlines Game auf. Universal Air Malta. Deren Chef Steve Tucker wurde direkt mal zum Mitgeschäftsführer von Bavarian und ersetzt den Rapper Quiab Kevin Timothy, dessen Rolle sowieso nie ganz klar wurde. Also es war tatsächlich so, ist mittlerweile nicht mehr. Aber bis vor ein paar Tagen stand in dem Impressum ein Quiab Kevin Timothy. Wir haben den gefunden, unter anderem bei Instagram. Sehr talentierter junger Mann, Rapper, bisschen extrovertiertes Auftreten, Luftfahrtbezug ist mir da nicht klar geworden. Apropos Geschäftsführer, ein weiterer Geschäftsführer, und zwar der Vorbeter der jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen, namentlich Nathanael Pretzel, durfte seinen Sitz behalten und war auch auf dem Summit in Malta dabei. Ja, mit Tucker zieht nun aber der erste Mensch mit Luftfahrtbezug in die Baustelle Bavarian ein. Ob man jetzt das AOC vielleicht doch nach Malta ausflaggen will, konnte nicht abschließend geklärt werden. Ich habe da eine andere Vermutung, dazu komme ich aber im Fazit. Wichtig ist trotzdem, dass ein AOC aus Malta diese ominöse GmbH in Gründung einfach ad absurdum führen würde, denn eine deutsche Firma kann kein maltesisches AOC erhalten. Es wäre hier also eine weitere Gründung erforderlich. Jetzt, ich höre schon, Eurowings macht das auch. Ja, ist richtig, Eurowings macht das auch. Aber wenn ich mit einem in Malta registrierten Eurowings-Flugzeug unterwegs bin, dann bin ich nicht mit der Eurowings Düsseldorf, sondern mit der Eurowings Europe unterwegs, die eine eigene Fluggesellschaft ist, die unter dem gleichen Firmenauftritt, aber im Prinzip eine eigene operierende Firma ist. Und das geht auch gar nicht anders, das ist nämlich gesetzlich so vorgeschrieben. Ja, auf jeden Fall wurde sich nachweislich zweimal mit Tucker getroffen. Universal Air ist dabei ein klassischer AOC-Vermittler, vermittelt also Firmen ohne AOC, Flugzeuge mit AOC und betreibt außerdem einige wenige Business-Jets und eigene Turboprops. Eine E195 und irgendwas anderes in der Größe ist da nicht dabei, das kann ich schon mal ganz verbindlich sagen. Welche Rolle Universal Air spielt, bleibt damit natürlich erstmal weiter unklar, genau wie auch die Rolle von Airbus, auf deren internes Datentransferprogramm Adam seit heute zumindest laut Instagram Zugriff hat. Da könnte man ja vermuten, dass da irgendwelche Flugzeuge hin und her gechartert werden, aber auch da später mehr dazu. Ein letztes Puzzlestück haben wir auch noch. Kryptowährung. Natürlich Kryptowährung. Kein moderner Wirtschaftskrimi ohne Kryptowährung. Kryptowährungen sind die Zukunft. Nicht. Adam hat allerdings eine Vergangenheit in diesem Thema. Ziemlich viele seiner bisherigen Fantasieunternehmen drehen sich um Kryptos, Blockchain und dieses ganze komplizierte Zeug, von dem ich auch nur die Hälfte verstehe. Ich betone nochmal, dass der junge Mann mal Satelliten ins All schießen wollte, um eine Kryptowährung zu besichern. Ach nee, er will ja immer noch. Laut Overvex sind die Satelliten ja im Bau und ich steige so langsam da nicht mehr durch. Merkt ihr es? Deshalb schnell zurück zur Kryptowährung von Bavarian. BVX soll das Token heißen und klassische Vielfliegermeilen ersetzen. Die Kunden bekommen also diese Kryptowährung anstelle von Meilen. Mal abgesehen davon, dass das ziemlich sicher der schnellste Weg ist, sich Stammkunden zu vergraulen, ist die Idee an sich ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber war da nicht was? Ist der Krypto-Hype nicht schon lange vorbei? Lassen wir das einfach mal so stehen. Auch, dass es schon seit 2018 ein Token mit dem Kürzel BVX gibt, steht für Bitcoin LVX, hat der gute Adam sicherlich einfach übersehen. Kann ja mal passieren und Namen sind ja, wie wir dank ihm wissen, relativ schnell geändert. Apropos Namen, auch hier sei der Fairness halber erwähnt, dass es noch eine Person gibt, deren Funktion ungeklärt bleiben muss. David Lennartz, Unternehmensberater aus Nürnberg und taucht bei Bavarian seit einigen Wochen im Impressum als Aufsichtsratsvorsitzender auf. Er war auch bei den uns bekannten Treffen in Hamburg und Malta dabei. Er ersetzt Adam Karakisch als Aufsichtsratsvorsitzenden. Seine Rolle? Komplett unklar. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auch da haben wir versucht, irgendwie ein Statement zu kriegen. Auch da haben wir keins bekommen. Gehört halt einfach dazu. Lennartz bleibt allerdings nicht das einzige Fragezeichen in dieser Sache. Ein weiteres und das weitaus größere ist, was zum Teufel haben die da vor? Und an der Stelle muss ich jetzt mal bei allem Spaß und Quatsch, den man machen kann, ganz kurz, ganz ernst werden. Super wichtiger Disclaimer, das ist auch für mich jetzt als Absicherung wirklich wichtig. Was jetzt folgt, sind Vermutungen und Spekulationen. Diese Thesen lassen sich in keiner Weise beweisen und dienen nicht dazu, involvierte Personen zu diffamieren. Es handelt sich um eigene Meinung und Schlüsse, die man aus dem Gelernten ziehen könnte. Auch hier betone ich den Konjunktiv könnte. Ja, im Wesentlichen habe ich drei Thesen, was der Zweck des Ganzen sein könnte. Die erste ist relativ einfach. Adam Karakisch ist ein charismatischer Typ, der überzeugen kann und damit in die eigene Tasche wirtschaftet. Wir konnten im Rahmen dieser Recherche Geldflüsse in Höhe von rund 40.000 Euro nachweisen. Demgegenüber stehen unzählige Reisen und teure Essen, die sich aber mit dem Betrag auf jeden Fall bis jetzt finanzieren lassen. Vielleicht ist Adam wirklich auf die schnelle Mark aus und verlebt, was er im Moment verleben kann. Dem entgegen stehen natürlich die restlichen involvierten Personen, die in dieser Konstellation auch durchaus hingehalten werden könnten und unter Umständen einer Finte aufgesessen sind. Man weiß es nicht. Ja, meine zweite These ist, dass das Ganze einfach ein echter Versuch ist, eine Airline zu gründen. Wenn das der Fall ist, muss man zwar die Tauglichkeit der involvierten Personen hochgradig in Frage stellen. Wir haben in der letzten Stunde jetzt ausführlich erklärt, so einfach geht das alles nicht. Zumindest die Universal Air, also die Connection mit Universal Air, spricht hier aber schon dafür, dass man so ein bisschen zur Besinnung gekommen ist und nun in einem kleineren Rahmen mit Flugzeugen auf fremden AOCs starten möchte. Also da möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, es gibt immer noch so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das alles irgendwie echt ist, nicht in dem angekündigten Ausmaß und auch nicht wirklich erfolgsversprechend, aber vielleicht versucht da ja wirklich jemand einfach eine Airline zu gründen. Diese Universal Air-Verbindung führt mich aber auch zu meiner dritten These. Und die ist ein bisschen härter. Das wäre nämlich dann ein großflächig angelegter Betrug. Und der sieht so aus. Man macht ein bisschen Pressefurore, zimmert sich eine Fluggesellschaft zusammen, die es gar nicht gibt. chartert dann ein Flugzeug, mit dem er in den nächsten Wochen ohne Passagiere, aber mit Bavarian Airlines Aufklebern durch Deutschland fliegt, um Stimmung zu machen, nennt das Ganze operative Tests. So hat man auch gleich eine Entschuldigung respektive Ausrede, warum er auf ein älteres von Universal Air Malta organisiertes Flugzeug zurückgreift und nicht auf die dann natürlich bald verfügbar sein werden E195. Im gleichen Zug, während man das alles macht, startet man dann die eigene Kryptowährung, bläst diese künstlich in einer gefälschten Blockchain auf und schmeißt das Ganze auf den Markt. Kurz vor dem Platzen der Bombe sind dann die Warenhintermänner mitsamt der Kohle verschwunden und Adem Karagöz hält als Bauernopfer den Kopf hin. Das halte ich auch tatsächlich, nach dem, was wir jetzt sehen, für die wahrscheinlichste Variante, dass es hier wirklich gezielt um sowas geht. Das hat es in der Vergangenheit gegeben, gerade mit Kryptowährungen, mit diesem extrem undurchsichtigen, was da hinten dran steht, macht das natürlich Sinn. Aber wie gesagt, nochmal die Betonung, das ist meine persönliche Meinung. Das ist nicht bewiesen, nicht belegt. Es ist ein Schluss, den ich mit meinem eigenen Kopf aus den vorliegenden Fakten ziehe. Übrigens waren weder Adem Karagöz noch andere involvierte Personen für Aircrash Podcast oder die Bild-Zeitung zu erreichen. Stattdessen wird jüngst auf eine Presseagentur aus Hamburg verwiesen, die mit feiernscheinigen Ausreden auftritt. Ja, vielleicht endet diese Geschichte mit der gemeinsamen Veröffentlichung von Bild und Aircrash Podcast. Vielleicht geht sie noch weiter. Wir sind auf jeden Fall gespannt und eins ist sicher, wir bleiben dran. Nach dieser Folge geht sofort eine weitere Interviewanfrage an Karagöz raus und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht nur von uns kommen wird. Und ich bin dann mal wirklich gespannt, ob der sonst so gar nicht medienscheue Karagöz hier nicht vielleicht doch noch das ein oder andere Wort zu sagen hat. Ich habe auf jeden Fall noch was zu sagen. Danke an mein Team, das mich in dieser Sache so mega unterstützt hat. Danke an die Bild-Zeitung und Christine Wahl für die Kooperation. Danke an meine Hörer für die Geduld bis zur neuen Folge. Einige von euch wissen ja schon, ich habe euch in E-Mails geschrieben, es ist eine größere Recherche und ich kann im Moment nichts anderes rein veröffentlichen, weil mich das wirklich voll und ganz beschäftigt sozusagen. Andere haben einfach so gearbeitet, gewartet, um Gottes Willen. Ihr seid immer mega geduldig mit mir. Ich gelobe weiterhin Besserung mit regelmäßigeren Veröffentlichungen. Ich weiß das Thema, ich arbeite dran. Nichtsdestotrotz auch noch nach dieser Folge ein paar Worte in eigener Sache. Aircrash ist ein kostenloser Podcast. Recherche, Hardware, Lizenzen, Hostingkosten. Das ganze Zeug verschlingt trotzdem einen Haufen Geld. Deshalb, wenn ihr uns unterstützen wollt, darüber freuen wir uns wirklich sehr. Wir sind bei Patreon unter www.patreon.com/aircrashpodcast zu finden. Patreon ist eine Plattform für Unterstützung von Medienschaffenden, wie wir das sind. Schaut da gerne mal rein. Wir haben auch einen PayPal-Me-Link, der lautet www.paypal.me/aircrashpodcast. Ja, und außerdem freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und eine Bewertung dalasst. Das hilft dem Algorithmus und damit natürlich auch uns. Selbstverständlich sind wir auch immer auf euer Feedback angewiesen. Die heutige Folge war mal was ganz anderes und ich freue mich sehr, von euch zu hören. Solche Geschichten wie diese, wenn ihr da Bock drauf habt, das gibt es unzählige in der Luftfahrt. Hashtag Green Airlines. schreibt mir einfach mal auf Instagram oder Facebook oder per Mail an feedback@aircrashpodcast.com, was ihr davon gehalten habt, wie ihr das findet, was ihr vielleicht auch von dem Thema selbst haltet. Ich glaube, die meisten von euch haben mittlerweile davon gehört. Da bin ich dieses Mal noch ein bisschen mehr gehypt als sonst und freue mich wirklich drauf, was ich da von euch so zu hören bekomme. Wie immer gilt hier, ich antworte auf die meisten Mails, allerdings kann das auch ab und an mal ein bisschen dauern. Ja, der Online-Artikel bei Bild zum Thema dieser Folge ist am 20.02. unter dem Namen Wirtschaftskrimi statt Start-up-Traum erschienen. Der Printartikel erscheint am 21. Februar in der Bild-Zeitung. Das wollte ich auf jeden Fall noch gesagt haben. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Runway 180 cleared to land, Delta Papa Charlie.
Aircrash Podcast ist ein Podcast der Flugwerk 24 in Krefeld. Mein Name ist Sebastian.